Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, mir ist zugefallen, über die dritte Missionsreise zu Ihnen zu sprechen. Ich darf mich auf die biblischen Texte beschränken und auf die zeitliche Einordnung verzichten. Das ist ja, soweit ich gesehen habe, in einem ersten Referat geschehen, sodass ich auch keine weiteren Bezüge herstelle zu dem Ablauf der dritten Missionsreise über das hinaus, was uns in der Apostelgeschichte selbst berichtet wird. Es geht um den Abschnitt Apostelgeschichte 18, Vers 23 bis Kapitel 21, Vers 14. Die dritte Missionsreise führt den Apostel zunächst wieder durch die Gemeinden in Kleinasien, die er auf der ersten und zweiten Missionsreise gegründet bzw. besucht hat, und findet dann ihren Schwerpunkt in der Hafenstadt Ephesus. Ephesus liegt bekanntlich an der westlichen Küste Kleinasiens, also der heutigen Türkei. Heute existiert die Stadt nicht mehr, wir haben nur noch Ruinen. Und dort in Ephesus bleibt Paulus 3 Jahre lang. Das ist eine ungewöhnlich lange Zeit, aber es zeigt, dass er in diesem Umfeld, in dieser Stadt, doch eine intensive Arbeit tun konnte. Kurz zu Vers 23. Nachdem er einige Zeit geblieben war, und zwar in Antiochien in Syrien, brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger. Lukas leitet den Bericht ein mit einer knappen Erwähnung des Besuches der Gemeinden, die er eben auf der ersten Missionsreise gegründet hatte. Und dieses waren mit einiger Sicherheit dann Derbe, Lystra, Ikonion und Antiochien. Die hat er natürlich sicher auf der ersten Missionsreise gegründet, aber es wird hier nicht berichtet, dass er diese Gemeinden besucht hat mit Namen, aber wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass es diese Orte waren. Dann kommt das phrygische Land, das westlich von dem galatischen Land liegt. Und nun heißt es hier, er stärkte alle Jünger. Es wird nicht gesagt, wie er das gemacht hat, nicht ausdrücklich erwähnt, aber natürlich war es dies, dass er Evangelium verkündigt hat, Dienst am Wort getan hat und damit den Glauben der Christen und der Gemeinden aufgebaut hat. Er hatte dies schon einmal getan, in Apostelgeschichte 14, Vers 21 bis 22 lesen wir. Dann kehrten sie zurück, das war auf der ersten Missionsreise nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ich will sagen, dass die Stärkung der Gläubigen darin bestand, dass Paulus ihnen Information gab. Ich sage das einmal so abstrakt. Er verkündigte Wort und sprach von der Wirklichkeit des Reiches Gottes, von der Wirklichkeit des Werkes Christi und stellte die Jünger mit diesem Wort, das er verkündigte, auf die Wirklichkeit ein und stärkte sie so und informierte sie auch darüber, dass ihr Glaube in der Bedrängnis stand und sich bewähren sollte. Die Bedrängnisse waren zahlreich und ich denke, das ist nichts Neues, auch wenn wir hier in dem bundesdeutschen Umfeld in relativer Ruhe leben. So bleibt es doch nicht aus, dass Christen, die heute auf dem Boden der Heiligen Schrift stehen, in der einen oder anderen Form bedrängt werden. Das ist also nichts Befremdendes, sondern es gehört zu unserer christlichen Existenz hinzu. Und bedenken wir auch, Stärke in solchen Bedrängnissen kommt nicht dadurch, dass wir bestimmte geistliche oder religiöse Techniken einüben, etwa indem wir uns antrainieren, wie wir auf innere Stimmen hören und meinen, so in eine tiefere Abhängigkeit vom Heiligen Geist kommen zu müssen, oder indem wir bestimmte religiöse Verhaltensweisen einüben, sondern die Stärke kommt aus dem Wort Gottes, das die Kraft Gottes ist zum Heil dem, der daran glaubt. Nun aber führt Lukas uns in seinem Bericht weiter nach Ephesus. Paulus hatte, wie wir gestern Abend hörten, auf der zweiten Missionsreise oder genauer gesagt auf der Rückreise von seiner zweiten Missionsreise bereits eine Stippvisite in Ephesus gemacht und hatte es Gott anheimgestellt: Wenn der Herr will, dann will ich, dann werde ich wiederkommen. Er war ja zusammen mit Priscilla und Aquila dorthin gereist. Er hatte in der Synagoge in Ephesus bereits gesprochen und erste Kontakte mit den dortigen Juden geknüpft und einige hatten ihn gebeten, länger zu bleiben. Aber Paulus reiste nach Jerusalem, versichert sie aber, wiederzukommen, wenn es des Herrn Wille sei. Er hatte also offensichtlich schon bei der zweiten Missionsreise den Plan, nach Ephesus zu gehen. Aber weil er dem Herrn diente und nicht sich selbst, stellte er es Gott anheim. So der Herr will und wir leben, würde Jakobus sagen, werde ich wiederkommen und dann euch in Ephesus das Evangelium verkündigen. Ganz ähnlich war es auch in Rom. Er schrieb ja dann wohl von der dritten Missionsreise aus nach Rom: Ich habe mir oft vorgesetzt, zu euch nach Rom zu kommen, um euch eine geistliche Gabe mitzuteilen. Aber, sagt er, ich bin verhindert bisher. Offensichtlich gab es auch dies bei dem großen Apostel. Und so stellte er es dem Herrn anheim. Und nun war es soweit. Ephesus war der zentrale Ort, an dem Paulus auf seiner dritten Missionsreise das Evangelium verkündigte. Ephesus war strategisch gesehen eine wichtige Stadt, eben auch ein Zentrum in mehrfacher Hinsicht. Und ich denke, das, was uns dann von Ephesus berichtet wird, zeigt uns auch, in welcher Hinsicht besonders Ephesus zentral war. Ephesus war ein Zentrum des heidnischen Artemis- oder Diana-Kultes. Der große Tempel der antiken Fruchtbarkeits- oder Muttergöttin war in Ephesus. Und wenn ich in der Schule recht aufgepasst habe, war er eines der sieben Weltwunder der Antike. Vielleicht kann das jemand bestätigen oder verneinen. War es. Danke. Das bedeutet nun, dass Paulus hier gewissermaßen sich ganz in die Nähe eines Symbols des Heidentums begibt. Da ist dieses Zentrum des heidnischen Kultes, um den herum eben Tempeldienst statt hat, wohin man wallfahrtet, wo Opfer gebracht werden, wo kultische Prostitution stattfindet und ganz allgemein heidnischer Aberglaube und Zauberei die Spiritualität nicht nur der Stadt, sondern der Umgebung prägen. Wir haben hier Heidentum, wie es besser und glänzender nicht sein kann. Und darum ist die Entscheidung des Apostels, nach Ephesus zu gehen, zugleich eine Entscheidung, einen Lebensnerv des Heidentums zu treffen und ihn durch den christlichen Glauben zu überwinden. Daneben war Ephesus Sitz eines römischen Gouverneurs. Es hatte einen Hafen und war ein Handelszentrum mit einem intensiven Austausch. Aber das spielt nun in dem weiteren Verlauf der Geschehnisse keine so große Rolle. Damit komme ich zu meinem ersten Hauptpunkt, Ephesus, den Sie dann auch auf dem Papier finden. Dort in Ephesus wird uns nun ein Mann vorgestellt namens Apollos. Er war ein Jude, er stammte aus Alexandria, einer ägyptischen Stadt. Und Sie merken etwas von dem internationalen Flair des Römischen Reiches. Ein Jude aus Alexandria arbeitet in Ephesus. Immerhin für die damalige Zeit offensichtlich doch nichts Ungewöhnliches. Apollos war auch gebildet. Und man würde heute sagen, er war rhetorisch sehr begabt. Und er setzte seine Gabe ein für eine bibeltreue Verkündigung. Jedenfalls müssen wir aus dem Prädikat, er war gelehrt in der Schrift, schließen, dass er das Alte Testament sehr gut kannte. Überdies stand er auch mit großem Eifer in der Sache des Herrn. Er war brennend im Geist, wie es hier heißt. Ich meine damit nicht, dass hier der Heilige Geist gemeint ist, sondern er brannte in seinem Herzen, sein Herz war erfüllt davon, dass er das Evangelium, soweit es ihm bekannt war, sagen konnte. Hier war er ganz bei der Sache, hier schlug sein Herz. Man kann auch sagen, sein Herz war erfüllt von dem, was er von Jesus wusste. Und das kennzeichnet seine Arbeit, die er dort in der Synagoge verrichtete. Er predigte den Juden von Jesus. Nun aber hatte sein Wirken ein ganz bestimmtes theologisches Defizit. Es heißt hier, er lehrte zwar richtig von Jesus, aber er wusste nicht alles von ihm. Man kann sagen, dass er in seiner Kenntnis von Jesus wohl auf dem Stand von Ostern war, aber Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, noch nicht kannte. Der Heilige Geist und damit auch die christliche Taufe, das also, was die neutestamentliche Heilsordnung prägt, waren ihm fremd. Es heißt hier, er wusste nur von der Taufe des Johannes. In dem folgenden Abschnitt finden sich denn auch Menschen, die nichts vom Heiligen Geist wissen, sondern nur im Sinne des Johannes getauft sind. Ich werde auf diesen Abschnitt noch ausführlich eingehen. Nun erkennen Priska und Aquila dieses Defizit bei Apollos. Sie waren von Paulus gelehrt, sie kannten Paulus und von daher war ihnen auch das volle Evangelium bekannt, also das, was mit der neutestamentlichen Heilsordnung seit Pfingsten eingesetzt war. Was machen Priscilla und Aquila mit Apollos? Nehmen sie ihn mit nach Toronto? Nun, ganz ohne Frage nicht. Sondern, was machen sie? Sie laden ihn vermutlich ein in ihr Zuhause. Es heißt hier ganz einfach, sie nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Das heißt also, dieses Defizit bei Apollos, das offensichtlich auch ein Defizit im Blick auf Kenntnis und Anwesenheit des Heiligen Geistes war, dieses Defizit wird aufgefangen dadurch, dass sie ihm den Weg des Herrn noch genauer auslegen. Also sie haben sich hingesetzt und ihm die Dinge erklärt, haben ihm erklärt, was in der neutestamentlichen Heilsordnung nun darüber hinaus, was Apollos wusste, noch zu sagen wäre. Apollos nahm das offensichtlich auf. Hier sehen Sie, das ist das Mittel, die Information, die Priska und Aquila gaben, war das Mittel, um ein geistliches Defizit zu heilen. Apollos nahm diese Information auf und reist dann nach Achaia, also nach Westen, nach Griechenland. Wir lesen das in 1. Korinther 3, in den Versen 5 und 6, wo Paulus sagt, ja, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Paulus war auf der zweiten Missionsreise ja in Korinth gewesen, hat dort gepflanzt. Nun kam Apollos mit der vollen Kenntnis des Evangeliums und hat die aufgegangene Saat in Korinth begossen. Hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde genährt wurde, hat Bibeltage gehalten und weiß ich was sonst. Ich denke, dass er bei seinem brennenden Herzen alle Möglichkeiten wahrgenommen hat, dort in Korinth das Evangelium zu sagen und die Gemeinde aufzubauen. Das heißt hier, als er dahin kam oder gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren, durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und er wies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Wieder sehen wir das gleiche Muster. Mit dem Wort Heiliger Schrift argumentierte er. Und zwar so, dass ihm niemand widersprechen konnte. Man versuchte es. Die Juden hatten alle Register gezogen, um diesen Mann in irgendeiner Weise unglaubwürdig zu machen oder als Lügner zu überführen. Aber er berief sich klar auf die Schrift und deswegen konnte man ihm nicht widerstehen. Er sagte das Rechte und das baute auf, weil es überzeugte. Wir erinnern uns an Stephanus, der das Gleiche tat, wie wir in Apostelgeschichte 7 in den Versen 1 bis 53 lesen. Ich durfte das bei den letzten Fahrenwalder Bibeltagen Ihnen entfalten. Wir lernen daraus. Weder Priska noch Aquila noch Apollos veranstalten geistliche Happenings, um Defizite in der Gemeinde auszugleichen. Sie kommen ohne Show, ohne Fallschirmspringen und Damenfußball, um an den letzten Gemeindetag in Siegen zu erinnern, aus. um ihr Ziel zu erreichen. Gottes Wort, bitte, Gottes Wort ist mächtig, um zu überzeugen. Und wenn es nicht überzeugt, dann ist das kein Mangel an geistlicher Kraft, kein Defizit in der Kraft des Wortes Gottes, sondern dann liegt es an der Herzenshärtigkeit der Hörer. Nun wenden wir uns Ephesus zu. Punkt 1.2, das Defizit in Ephesus. Als Apollos von Ephesus abgereist und bereits in Korinth war, kam Paulus nach Ephesus. Er trifft sofort auf eine Gruppe von etwa 12 Männern, und ich vermute, dass Frauen auch dabei waren, und diese Gruppe war durch Apollos geprägt und weist das durch die Verkündigung des Apollos entstandene Defizit auf. Wir müssen uns dieses Defizit nun noch genauer vor Augen führen. Ich habe es bei Apollos nur mal äußerlich erwähnt, aber jetzt wollen wir noch mal genauer hinsehen. Lassen Sie mich einmal Folgendes konstruieren. Ich sage bewusst, ich konstruiere jetzt, das ist nicht Wort Gottes, sondern mein Wort. Aus Jerusalem kommt die Kunde von Jesus. Und zwar so weit, wie die Auferstehung Jesu reicht. Man weiß, Jesus ist auferstanden. Punkt. Was später geschehen ist, von Pfingsten weiß man nichts. Und dass ein solches Ereignis natürlich sich herumspricht, liegt auf der Hand. Dafür ist es zu außergewöhnlich, denn Jesus ist auferstanden und wurde gesehen von verschiedenen Jüngern, einer großen Zahl von Jüngern, und das kann ja nicht verborgen bleiben. Und nun gerät dieser Stand der Information in die jüdische Diaspora. Die Juden lebten ja nicht nur in Palästina, sondern sie lebten im Orient, dem heutigen Irak und Iran, sie lebten in Syrien, sie lebten in Kleinasien, sie lebten in Rom und in Griechenland, sie lebten in Alexandria, sie lebten weiter im Westen in Nordafrika. Solche Informationen also verbreiteten sich. Es war eine Kunde von Jesus. Und zwar eine richtige Kunde von Jesus. Eine Kunde, die auch im Einklang steht mit dem Alten Testament. Eine Kunde von Jesus, die aber nur das Defizit hat, dass man eben nicht weiß, dass der Heilige Geist gekommen ist. Eine Kunde, die also vor Pfingsten aus Israel hinausgetragen wurde. Das ist mein Konstrukt. Und nun nehme ich einmal an, dass Apollos auf irgendeine Weise so von Jesus erfahren hat. Möglicherweise war er, da er vielleicht recht beweglich war, in der Zeit der Auferstehung Jesu in Jerusalem, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle hat er von dem auferstandenen Herrn Kunde bekommen und das nun aufgeschnappt, mitgenommen und erkannt, Christus ist der Messias und hat das verkündigt, ohne zu wissen, dass ein Heiliger Geist ist. Und damit auch ohne den Heiligen Geist im Sinne von Pfingsten, im Sinne der neutestamentlichen Heilsordnung empfangen zu haben. Es ist also ein Evangelium ohne die neutestamentliche Fülle des Heiligen Geistes. Nun lassen Sie mich es auch anders sagen. Ich hoffe, dass Sie mir nicht einen Strick daraus drehen und mich einen Kryptokatholiken nennen. Aber ich sage es einmal so, es entsteht daraus eine Gemeinde, die nicht apostolisch ist. Eine Gemeinde, die nicht von den Aposteln, von den Menschen also, von den Männern also, die Jesus eingesetzt hat, herkommt. Eine Gemeinde, die durch eine undichte Stelle vorher vom Evangelium weiß. Eine Gemeinde, die nicht von den Aposteln autorisiert ist, und das heißt auch, die deswegen weder sachlich noch rechtlich eine Gemeinde war, die von Pfingsten herkam. Die Taufe, die in ihrer Mitte praktiziert wurde, war die Johannestaufe, nicht die neutestamentliche Taufe. Die Taufe also, die Jesus geboten hatte, das war eine andere Taufe. Das ist das Defizit. Paulus weist nun darauf, dass Johannes, der Täufer, seinerseits darauf verwiesen hatte, an Jesus zu glauben und weist dann auf das von Jesus ausgesprochene Gebot im Missionsbefehl. Dass das Evangelium verkündigt werden soll und auf den Namen Jesu getauft werden soll. Das heißt also, Paulus nimmt die Kenntnis von der Johannestaufe und der Autorität des Johannes auf. Johannes weist auf Jesus und sagt damit diesen Jüngern in Ephesus, schaut, Johannes hat Jesus vorgestellt und ihn als den Größeren gesehen. Jesus seinerseits aber hat gesagt, predigt das Evangelium aller Kreatur, taufe sie. Und macht damit deutlich, es liegt in der Linie, in der Absicht Johannes des Täufers, dass ihr euch auf den Namen Jesu taufen lasst. Die angesprochene kleine Gemeinde oder Gruppe nimmt das Wort des Paulus willig auf. Sie lässt sich taufen und als Paulus ihnen die Hände auflegte, empfingen sie den Heiligen Geist und als sie ihn empfingen, begannen sie in Zungen zu reden und zu weissagen. Nun ergeben sich aus diesem Geschehen vor allem zwei theologische Fragen. Die erste Frage lautet, wie ist eigentlich das Kommen des Heiligen Geistes hier zu verstehen? Daran knüpft sich die Frage, gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass Menschen gläubig werden, aber nicht den Heiligen Geist haben? Wenn ja, dann müsste man aus dieser Begebenheit ableiten, wie dieses Defizit zu behandeln wäre. Und dann wäre dieser Text gewissermaßen eine Handlungsanweisung, wie man Abhilfe schaffen könnte bei Gläubigen, die den Heiligen Geist nicht haben. Frage, ist das die Absicht des Textes? Nun, ich habe Ihnen die Umstände deutlich gemacht. Es handelt sich hier nicht um ein Problem, das generell da ist und das von daher auch bei uns heute gegeben sein könnte, sondern es handelt sich um ein spezifisch offenbarungsgeschichtliches Problem. Da ist eine Gemeinschaft in Ephesus, die keinen Bezug hat zu der apostolischen Gemeinde. Oder sagen wir es einmal etwas formaler, die keinen Bezug hat zu der apostolischen Kirche. Es gibt bei ihr also dieses sachliche und rechtliche Defizit, dass sie den Heiligen Geist nicht hat. Und es ist dieses Defizit, das geheilt wird. Das ist eine einmalige Situation, wie sie heute nicht mehr vorkommt und nicht mehr vorkommen kann. Weil das, was wir heute als Christentum haben, von den Aposteln kommt, wenn es denn aus der Heiligen Schrift kommt. Von daher gesehen liegt es auf der Hand, dass diese Situation, dass nur, sagen wir mal, 3/4 des Evangeliums, das Evangelium bis zur Auferstehung Christi, ohne Pfingsten, die Zahlenangabe 3/4 soll Sie jetzt bitte nicht verwirren, aber dass eben nur diese 3/4 des Evangeliums rübergekommen sind, diese Situation kann es nicht geben, weil wir heute die volle, von Christus autorisierte Information haben, die volle von Christus autorisierte und von den Aposteln uns gegebene Information haben, um authentische apostolische Kirche zu sein. Die rechtliche Nachfolge der Apostel bekommen wir nun auch gerade dadurch, dass wir auf das apostolische Wort hören. Wir sind apostolische Kirche, wenn wir das Wort der Apostel haben. Das war es, was in Ephesus fehlte, und das war es, was Paulus auffüllte, was er heilte, dieses Defizit hat er in Ephesus ausgeglichen. Ich möchte damit auch signalisieren, dass wir nicht apostolische Kirche dadurch sind, dass wir eine sogenannte apostolische Sukzession haben. Diese Vorstellung beinhaltet, dass die Apostel ihrerseits bestimmte Leute zu Presbytern und Bischöfen eingesetzt haben und dass diese Bischöfe von den Aposteln, die die Apostel eingesetzt haben, ihr von den Aposteln empfangenes Amt an die nächste Generation weitergegeben hätten und diese wiederum an die nächste Generation, sodass dann eine lückenlose Ordinationskette bis zum heutigen Tag, bis in die heutige Zeit entstanden wäre. Diese Vorstellung ist in der römischen Kirche wie auch in den orthodoxen Kirchen des Ostens zu finden und sie hat auch in Teilen des Protestantismus Fuß gefasst. Aber sie hat die formal menschliche Seite der Herkunft von den Aposteln vor Augen. Was nützt diese formal menschliche Herleitung eines Amtes, einer Ordination, einer Einführung zum Bischof? Was nützt diese Herleitung von den Aposteln auf dem Wege einer solchen ununterbrochenen Traditionskette, wenn sie nicht gefüllt ist durch das apostolische Wort? Es ist vielmehr das Wort, das der Heilige Geist durch die Apostel geredet hat, durch das hindurch die Apostel wirken und bis heute apostolische Kirche schaffen. Und wenn wir dieses Wort hören und glauben, dann sind wir apostolische Kirche. Und durch das Wort und die im Zeichen des Wortes stehende Taufe sind wir tatsächlich, sachlich und rechtlich apostolische Kirche. Diese sachliche und rechtliche Legitimation war, so möchte ich nun noch einmal zusammenfassen, das Problem in Ephesus. Und Paulus geht dieses Problem an, indem er die Glieder dieser Gemeinschaft auf den Namen Jesu tauft und ihnen zum Zeichen, dass sie nunmehr das Recht haben, ich betone, das Recht haben, es geht hier um ein vor Gott geltendes Recht, dass sie das Recht haben, nun neutestamentliche Gemeinde, apostolische Kirche zu sein. Im Zeichen dieses Rechtes legt er ihnen die Hände auf. Und Gott selbst bekräftigt dies durch die Gaben des Zungenredens und der Prophetie. Das erinnert nun an Pfingsten und an die Ereignisse im Hause des Cornelius. Die Gaben machen den Gliedern der Gemeinschaft in Ephesus wie auch allen anderen Christen deutlich, dass sie nun, die Christen in Ephesus, vollgültige Glieder am Leibe Christi, vollgültige Glieder des neutestamentlichen Gottesvolkes sind. Gewissermaßen bekommen sie dieselbe Identitätskarte, denselben Pass ausgestellt wie die Jünger in Jerusalem an Pfingsten und die Menschen im Hause des Cornelius, als Petrus die Tür zu den Heiden aufstieß und nun auch deutlich wurde, dass die Heiden vollgültige Glieder der neutestamentlichen Gemeinde sind. Das heißt nun, das Problem in Ephesus ist nicht, dass es Gläubige gibt, die den Heiligen Geist nicht haben und nun eines geistlichen Erlebnisses, etwa einer Geistestaufe oder eines zweiten Segens bedürften, sondern das Problem ist, dass sie durch das volle apostolische Wort aufgenommen werden müssen in die neutestamentliche Gemeinde und dieses Wort ihnen durch die Taufe versiegelt werden soll. Zweites Problem, zweite theologische Frage, die sich hier anschließt, kommt der Heilige Geist durch Taufe und Handauflegung? Diese Frage mag sich ergeben, wenn man das Geschehen in Ephesus rein formal betrachtet. Aber es liegt der Bibel fern, den Empfang des Heiligen Geistes an irgendwelche Riten zu binden. Und seien diese Riten von der Bibel befohlen, etwa Taufe und Handauflegung. Wir erhalten den Heiligen Geist nicht durch den formalen Vollzug der Taufe und auch nicht durch eine formal erfolgte Handauflegung. Das, liebe Brüder und Schwestern, wäre eher Aberglaube. Oder man möchte vielleicht auch im Blick auf die Taufe sagen, Sakramentalismus. Also eine Art Sakramentsautomatismus. Vielmehr haben Taufe und Handauflegung eine vergewissernde oder man möchte auch sagen autorisierende Funktion. Gott gibt den Geist sehr wohl durch das äußere Zeichen, also durch Wort, durch Taufe und die Handauflegung. Die Zeichen sind nicht leer. Aber diese Zeichen stehen auch nicht für etwas ganz anderes, für eine ganz andere geistliche Dimension, die gewissermaßen getrennt von ihnen, aber zeitlich zufällig parallel sich ereignete. Gott wollte wirklich, dass die Epheser durch die Taufe ihres Heils in Christus vergewissert würden und durch die Handauflegung und auch nicht ohne sie gewissermaßen geistlich als Glieder des Leibes Christi ausgewiesen würden. Der Geist vergewissert also nicht geistlich im Sinne einer direkten Eingabe. Das wäre Schwärmerei. Der Geist bedient sich der äußeren Zeichen, der äußeren Mittel. Und das gilt bis heute. Wir wollen also und sollen also durchaus an der Taufe erkennen, dass Christus für uns, und das heißt nun auch für mich, für einen jeden von uns individuell, gestorben ist. Dass wir Teil an Christus haben. Und zwar nicht, weil wir formal getauft sind, sondern weil Christus tatsächlich stellvertretend für uns gestorben ist. So stehen also die Zeichen im Dienst des Wortes. Sie vergewissern der geistlichen Wirklichkeit. Das ist wesentlich und wichtig, und so schöpft der Glaube aus diesem Zeichen und erkennt an diesem Zeichen, das Evangelium gilt mir. Schließlich wird hier etwas von der Funktion des Heiligen Geistes und seiner besonderen Rolle in der neutestamentlichen Heilsordnung erkennbar. Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, ich betone eine, es gibt noch zahlreiche andere, eine Funktion des Heiligen Geistes ist die der Vergewisserung. Wenn die Bibel an anderer Stelle den Heiligen Geist als Siegel beschreibt, etwa in Epheser 4, Vers 30, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung, dann macht sie damit deutlich, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, zu signalisieren, du bist wirklich gerettet, auf dir ist das Siegel Gottes, du gehörst ihm, du bist sein Eigentum. Wenn also ein Mensch den Heiligen Geist hat, wenn er im Wort und auch anhand der Taufe erkennt, Christus starb für mich und ich mit ihm, dann ist der Heilige Geist da, dann hat er eine Überzeugung geschaffen und dann macht er uns in dieser Überzeugung gewiss. Vergewisserung im Glauben also ist eine wesentliche Funktion des Heiligen Geistes. Und hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zu der alttestamentlichen Ordnung. Ich kann jetzt auf den Unterschied nicht weiter eingehen, aus Zeitgründen, aber ich will hier nur signalisieren, dass das im Vordergrund steht. Vergewisserung, und das war es, was die Gläubigen dort in Ephesus brauchten. Die Frage stand ja im Raum, sind wir authentisches Volk Gottes? Sind wir neutestamentliches Bundesvolk? Und sie waren es noch nicht. Sie standen im Glauben, aber ihr Glaube stand auf einer, man möchte sagen, vorpfingstlichen Stufe. Und darum musste dieses Defizit geheilt werden und sie ihres Heils, ihres Anteils an Christus im Sinne der neutestamentlichen Ordnung vergewissert werden. Man darf also das Defizit der Epheser nicht psychologisieren, so als hätten sie nicht gestrahlt oder als hätte ihnen eine innere Dynamik gefehlt. Die hatte Apollos allemal. Er war brennend im Geist. Und bei Apollos wurde dieses Defizit einfach dadurch ausgeglichen, dass er das Evangelium noch genauer ausgelegt bekam. Und bei den Ephesern, da ging es um Gemeinde, da ging es um authentische Kirche. Da wurde das Defizit ausgeglichen darin, dass ihnen die Zeichen der neutestamentlichen Gemeinde gegeben wurden, eben die Taufe und damit verbunden die Handauflegung und die Aufnahme in die apostolische Kirche. Damit komme ich zu dem dritten Unterpunkt, der ist etwas kürzer, 1.3, die Scheidung von der Synagoge. Ich beziehe mich auf die Verse 8 bis 10. Wie überall, so auch in Ephesus, begann Paulus seine Missionsarbeit in der Synagoge unter den Juden. Den Juden musste zuerst das Evangelium verkündigt werden. Sie waren das alttestamentliche Gottesvolk. Ihnen gehörten die Väter, die Verheißungen. Aus ihnen war der Christus. Und von daher legte es sich sowohl aus sachlichen Gründen wie auch aus dem Vorzug Israels, den dieses Volk hatte, weil es mit Gott im Bunde stand oder Gott seinen Bund mit diesem Volk hatte, nahe, dass sie zuerst das Evangelium hören sollten. Und Paulus hat auch diese Ordnung auf seinen Missionsreisen mitgenommen. Und wie wir schon verschiedentlich gesehen haben, ging er jeweils zuerst zu den Juden in die Synagoge. Wenn dann die Heiden das Evangelium hörten, und hinzukamen, dann freuten sie sich. Dann erkannten sie, auch wir gehören zum Volk Gottes. Das war in Antiochien, in Pisidien der Fall auf der ersten Missionsreise. Und dann kam Gemeinde zusammen, die aus Juden und Heiden bestand. Ein Sachverhalt, der vorher nicht offenbar war im Alten Bund. Ein Geheimnis, wie Paulus sagt. Und das ihm dann offenbart wurde, dass Juden und Heiden zu einer Gemeinde berufen sind. Er entfaltet das im Epheserbrief Kapitel 2 und macht da deutlich, Christus ist der Friede, der aus beiden eins gemacht hat, aus Juden und Heiden eins gemacht hat. Er hat den Zaun abgebrochen, der zwischen beiden stand. Und nun darf es eine Gemeinde, ein Volk Gottes geben im neuen Bund. Meistens nahmen die führenden Juden in den Synagogen an diesem Sachverhalt Anstoß. Wohl auch nicht zuletzt aus Neid gegenüber dem Einfluss und dem formal äußerlichen Erfolg, den die Apostel hatten. Die Zeit der Toleranz währte in Ephesus immerhin 3 Monate lang. In Thessalonich waren es bekanntlich nur 3 Wochen. Doch dann setzte die übliche Reaktion ein. Wir lesen in Vers 9, als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Hier ist es wieder die Verstockung der Herzen der Juden, die eine Ursache ist für den Widerspruch, den sie öffentlich gegen Paulus erheben. Dieser Widerspruch, der dann auch in den Versammlungen laut wurde, sehr dominant laut wurde, in den Synagogen durften ja viele reden, dieser offene Widerspruch machte eine sinnvolle Arbeit der Apostel unmöglich. Und Paulus trennt sich darum, und es scheinen ganz pragmatische Gründe gewesen zu sein, er trennt sich darum von der Synagoge und zieht um in die Schule des Tyrannus, einen anderen Ort also, der bereits der Kommunikation diente, und setzt dort seine Arbeit fort. Wir sehen hieran, dass die Predigt des Evangeliums für Paulus Vorrang hatte gegenüber dem Verbleiben bei der Synagoge. Wenn die Synagoge das Evangelium nicht hören will, dann ist sie nicht mehr rechtmäßiges Volk Gottes. Dann stellt sie sich durch ihre Herzenshärtigkeit und ihren Widerspruch gegen das Evangelium außerhalb des Volkes Gottes. Das Gleiche gilt auch in der Kirchengeschichte. Wenn eine Kirche oder Gemeinde Gottes Wort nicht mehr hören will und wenn sie der rechtmäßigen Predigt des Wortes widerspricht, dann disqualifiziert sie sich, Kirche zu sein. Dann ist sie sowohl sachlich als auch formal rechtlich nicht mehr Kirche Christi. Sie steht dann eben nicht mehr auf dem Boden des apostolischen Glaubens. Und dann ist mitunter auch eine räumliche Trennung notwendig. Warum denn? Nicht um die perfekte Gemeinde hervorzubringen, sondern ganz einfach, damit das Evangelium gepredigt werden kann. Das ist das Gebot des Herrn. Predigt das Evangelium. Ich hoffe, Sie merken, dass ich ein aktuelles Problem anspreche. Wir stehen heute in einer Situation, in der der Predigt des Evangeliums, der rechtmäßigen Predigt des Evangeliums, im landeskirchlichen Raum viel Widerstand entgegengebracht wird. Bis dahin, dass eben der Weg über eine historisch kritische und im Prinzip atheistische und theologische Ausbildung an den Universitäten für einen jungen Theologen vorgeschrieben wird, um dann ins Predigtamt zu kommen, dass dieser Weg gewissermaßen von vornherein festschreibt, dass die Predigt in der Gemeinde nicht dem apostolischen Wort gemäß ist. Und die Folge ist, dass wir keine apostolische Kirche mehr haben, weil weder das apostolische Wort verkündigt wird, noch im entsprechenden Sinne geglaubt wird. Hier stehen wir als Christen in der Verantwortung, Foren zu schaffen oder Räume zu schaffen, damit das Evangelium wieder gepredigt wird. Denn das hat Priorität. Punkt 1.4. Die Beglaubigung durch Zeichen und Wunder. Diesen Punkt überspringe ich, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Darüber ist schon viel gesagt worden und ich erlaube mir, das darf mir doch erlauben, das zu überspringen. Kommen wir zu Punkt 1.5. Der Punkt wäre eh nur kurz gewesen. Punkt 1.5. Die Auseinandersetzungen mit Juden und Heiden und der Sieg des Evangeliums. Hier wird berichtet, ich beziehe mich auf die Verse 13 bis 22. Hier wird berichtet, wie die Umgebung in Ephesus auf die Predigt des Evangeliums reagiert. Es geschah etwas durch die Arbeit des Paulus. Zeichen und Wunder, wie wir sie in dem übersprungenen Abschnitt vorfinden, sind immer gut, um Aufmerksamkeit zu erregen und auch Ansehen zu erwecken. Nun gab es in Ephesus einen jüdischen hohen Priester namens Skevas. Er hatte 7 Söhne, die sich als Exorzisten betätigten. Ein Exorzist treibt böse Geister aus, indem er Beschwörungsformeln ausspricht. Und er vertraut dabei auf die Wirksamkeit der Formel. Und nun müssen Sie sich das so vorstellen, da ist ein heidnisches Umfeld. Dieses Heidentum lebt in der Angst vor bösen Geistern. Es ist geknechtet durch abergläubische Anschauungen. Wir haben den Artemiskult in Ephesus vor Augen. Daher gehört der Umgang mit dem Verborgenen, das heißt lateinisch mit dem Okkulten, zum täglichen Leben. Und deshalb empfindet der Heide auch, dass solche Menschen nötig sind, die Macht über böse Geister haben. Und solche waren die 7 Skevas-Söhne. Nun bereichen sie ihr Repertoire an Beschwörungsformeln um den Namen Jesu. Sie gebrauchen Jesu Namen, ohne ihn wirklich zu kennen. Der Name Jesu ist eine bloße Formel für ihre Beschwörungskünste. Und bei einer solchen Beschwörung kommt es zur Konfrontation. Vers 15 und 16. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. 7 Männer laufen vielleicht blutüberströmt oder verletzt, nackt durch die Straßen nach Hause. Das war nicht alltäglich. Das wurde zum Stadtgespräch. Heute wäre es ein gefundenes Fressen für die Medien gewesen. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die Bild-Zeitungsreporter, wenn nicht original, so vielleicht in nachgestellter Form fotografiert hätten. Aus dieser Begebenheit wird erkennbar, dass die Konfrontation mit Dämonen nicht Sache von Ungläubigen ist. Den Namen Jesu zu gebrauchen, ohne Jesus zu kennen und ihm zu glauben, ist ein Missbrauch des Namens Jesu und Sünde gegen das lutherisch zweite, reformiert dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen oder nicht unnützlich führen, denn der Herr wird ihn nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das Gebrauchen des Namens Jesu bei diesen Skevas-Söhnen geschah nicht im Heiligen Geist, sondern nur äußerlich. Und das kann gefährlich sein, weil Dämonen den Namen Jesu fürchten und gegen seine Träger vorgehen. Nun wird nicht berichtet, dass Paulus eine besondere Okkultseelsorge in Ephesus betrieben hätte. Er hat einfach Gottes Ratschluss verkündigt, alles gesagt, was Gott offenbart hatte. Aber es wurde dabei deutlich, dass der Name Jesu nicht mit Dämonen und dem ihnen gewährten Kult in Verbindung gebracht werden kann. Menschen beginnen in Ephesus den Namen Jesu zu heiligen. Sie beginnen, den Namen Jesu zu fürchten. Vers 17, das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen. Und Furcht befiel sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Ja, mehr noch, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Sie sehen also, diese Konfrontation bei den Skevas-Söhnen mit dem Namen Jesu lässt etwas deutlich werden von der Macht der Dämonen einerseits, wie von der Macht Christi andererseits. Gläubige bringen jene dunklen Dinge, die sie früher in ihrem heidnischen Kult praktiziert hatten, ans Licht. Sie wollen damit nichts mehr zu tun haben, weil sie Jesus kennen. Sie bringen ihre Zauberbücher und machen damit ein Feuer an. Das ist keine Bücherverbrennung aus geistiger Intoleranz, sondern aus der Freiheit des Glaubens, der sich von geistigen Bindungen lossagt. Die Bücher hätten zu einem hohen Wert auf dem Flohmarkt verkauft werden können. Aber die Christen haben die Einsicht, dass es schädliche Bücher sind. Und darum verkaufen sie sie nicht, sondern zerstören sie. Sie verbrennen sie öffentlich. Sie müssen sich das vorstellen, was das bedeutet. Zauberbücher sind für einen Heiden wichtig. Mit Zauberbüchern, mit einem Zauberspruch gewinnt der Heide Macht. Das ist das Faszinierende am Okkulten, dass man Macht hat über übersinnliche Mächte. Und nun verzichten die Christen auf diesen Gebrauch von Macht, indem sie diese Zauberbücher, die sie früher brauchten, um ihr Leben zu bewältigen. Und das können Sie sich nicht konkret genug vorstellen, die Sie brauchten beim Heiraten, die Sie brauchten bei der Zeugung und bei der Geburt, die Sie brauchten beim Pflügen und beim Handel, die Sie brauchten, um an Ihr Leben zu bewältigen. Diese Zauberbücher werden nun ins Feuer geworfen. Hier ist wirklich eine stärkere Macht auf den Plan getreten, eben der auferstandene Herr. Dass die Christen in Ephesus dieses nun öffentlich tun, zeigt, dass der christliche Glauben auch öffentliche Bedeutung gewinnt und dass der Einfluss des heidnischen Systems öffentlich zurückgedrängt wird. Das ist sehr signifikant. Nun dürfen wir auch aus diesem Geschehen nicht zu viel ableiten. Ich stelle heraus, dass die Trennung von Zauberbüchern kein Muss ist, sondern eine Frucht des Glaubens ist. Trennung ist nötig vom Aberglauben, von der Zauberei, von allem teuflischen Wesen und Werk. Und diese Trennung ist nicht dort gegeben, wo ein Mensch formal ein Zauberbuch verbrennt, sondern ist dort gegeben, wo ein Mensch Christus erkennt und an ihn glaubt. Und wenn das Herz dieses Menschen wirklich von Christus erfüllt ist, an ihn glaubt, dann erübrigt sich der Besitz von Zauberbüchern. Und dann kann dieser Mensch sich frei von seinem Zauberbuch lösen. Wenn Sie also das 6. und 7. Buch Mose oder vielleicht andere esoterische Literatur in Ihrem Bücherregal stehen haben oder gar mit solcher Literatur umgehen, nun, dann ist Ihnen nicht damit geholfen, dass Sie diese Dinge einfach durch den Aktenvernichter jagen und in den blauen Müll werfen. Wichtiger ist, dass Sie Christus kennenlernen, seine Macht erkennen, sein Heil und die Gewissheit seiner Zusagen und dass Sie diesen Zusagen glauben. Und wenn solcher Glaube da ist, dann werden Sie sich von der besagten Literatur und von dem durch diese Literatur redenden Geist trennen, ihm widerstehen. Und dann mögen Sie diese Literatur sehr wohl durch den Aktenvernichter jagen und zum Altpapier werfen. Wie oft in der Apostelgeschichte gab es Gott auch hier, dass sein Wort ausgebreitet wird. Er selbst, der Herr, machte dies. Und die Verantwortung seiner Diener ist nur, dass sie es treu und recht verkündigen. Paulus bleibt noch einige Zeit in der Provinz Asien. Bekanntlich wird diskutiert, ob er in dieser Zeit nicht in Gefangenschaft geriet. Ich weiß nicht, was Wolfgang Nestvogel dazu gesagt hat. Ich nehme darauf keinen Bezug, auch inwieweit er zwischendurch einmal in Ephesus gewesen ist. Das hat Wolfgang Nestvogel auf dem Zettel stehen. Ich diskutiere das nicht weiter. Es konnte auf alle Fälle nicht ohne Folgen bleiben für die Stadt und für ihr Umfeld. Es wurde offenbar, dass hier tatsächlich der Lebensnerv des Heidentums getroffen wurde. Und das erklärt auch die folgende Episode, nämlich den Aufruhr des Demetrius. 1,6, der Aufruhr des Demetrius. Es gab in Ephesus ein lukratives Gewerbe, das von der Anfertigung religiöser Gegenstände lebte. Eben ein Kunstschmiedehandwerk. Goldschmiedehandwerk. Dieses Phänomen ist Ihnen sicherlich bekannt. In religiösen Zentren gibt es immer auch etwas zu kaufen. Denn jeder will etwas von diesem Kult, den er an einem religiösen Zentrum kennengelernt hat, etwas mitnehmen. Fahren Sie einmal in die Schweiz nach Mariä Einsiedeln oder Mariastein, an katholische Wallfahrtsorte, dann finden Sie dort Marienstatuen, Weihwasserschälchen, Rosenkränze, Christusbilde, Kruzifixe. Aber gucken wir auch mal nach Wittenberg. Gehen Sie in die Lutherhalle, da finden Sie nicht weniger silberne Lutherrosen, Manschettenknöpfe und Krawattennadeln mit der Lutherrose, Kunstdrucke und Bilder von Luther. Oder gehen Sie gar mal in ein hugenottisches Museum in die Cevennen nach Südfrankreich, dann werden Sie auch dort das Hugenottenkreuz, ehedem ein Zeichen der Zugehörigkeit zu einer verfolgten Kirche, nunmehr schön geschnitzt und geschmückt kaufen können. Der Mensch will eben was sehen. Der Unterschied, dass man nun bestimmte Dinge kauft und mit nach Hause nimmt, besteht nun darin, dass einige mit den Dingen Abgötterei treiben. Für einige sind solche religiösen Gegenstände geradezu Talismane oder katholisch gesprochen Sakramentalien oder heilige Zeichen, die das Heilige vergegenwärtigen sollen. Und hier beginnt die Abgötterei. Und das Goldschmiedehandwerk in Ephesus diente dieser Weise der Abgötterei. Ich habe nichts dagegen, wenn sich irgendeiner einen sonst religiös verehrten Gegenstand irgendwo in eine Wohnung stellt und keine Abgötterei damit treibt. Man kann sich ein Bild oder eine Ikone meinetwegen durchaus an die Wand hängen, solange man nicht damit Abgötterei treibt. Es gehört zur christlichen Freiheit, mit den Dingen umgehen zu können. Aber in dem Moment, wo wir damit Abgötterei treiben, begehen wir Sünde. Deswegen haben wir es hier auch mit dieser tieferen Dimension der Auseinandersetzung mit dem Heidentum zu tun. Das religiöse Kunstgewerbe erlitt durch die Missionsarbeit des Paulus und dadurch, dass viele Menschen sich von dem heidnischen Kult abkehrten, empfindliche Einbußen. Umsatzeinbußen, würden wir heute sagen. Und darum war es nicht nur das Ärgernis darüber, dass hier die eigene Religion durch eine andere geistige Macht, eben durch Christus, überwunden wurde, sondern auch der Zorn, der ganz normale menschliche Zorn über die finanziellen Verluste, die nunmehr gar die Existenz bedrohten. Der Goldschmied Demetrius beruft eine Versammlung ein. Hier hat sich vielleicht die Gilde, so möchte man sagen, die Gilde der Goldschmiede versammelt. Und er lässt seinem Zorn freien Lauf. Er verbalisiert diese Entwicklung und diese Gruppe von Zuhörern gerät nun in Aufruhr. Als sie das hörten, so lesen wir in Vers 28, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Sie haben wohl griechisch gesprochen, groß ist die Artemis der Epheser. Und die ganze Stadt hörte das. Und das breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Es war gewissermaßen der zündende Funke in einem Pulverfass. Ein Schrei ein religiöses Bekenntnis, ein Dogma, das nicht aufgegeben werden darf, das nicht falsch sein kann, weil es nicht falsch sein darf, eben ein unbegründetes Dogma, ebenso wie heidnische Religiosität ist, wird herausgeschrien. Groß ist die Diana der Epheser. Die Stadt geriet in Aufruhr. Alles strömt zum Theater, ohne dass die Einzelnen wussten, warum, typisch für den Mob, der in Rage geraten ist. Aufruhr hat ja immer etwas Irrationales an sich. Und möglicherweise war es dies, dass sich hier die vom Heidentum gefangene Seele sich aufbäumte gegen die Bedrohung ihres Aberglaubens. Eben das Dogma, groß ist die Diana der Epheser, stand am Anfang dieses Aufruhrs. Und welcher Durchschnittsbürger konnte sich damit nicht identifizieren? Die Christen waren eben noch nicht in der Mehrheit. Nun suchte der Mob nach Schuldigen, wie immer, nach Sündenböcken, und als solche schienen sich Gaius und Aristarchus, zwei Mitarbeiter von Paulus, zu eignen. Zwei Männer aus Makedonien, zwei Europäer. Aber die werden nicht weiter behelligt, außer dass sie dem zweistündigen Geschrei der Massen preisgegeben sind. Nun ist so ein Aufruhr natürlich immer eine Sache für die Obrigkeit. Die Regierung muss einschreiten. Der Stadtschreiber, ein Mitglied des Magistrats, tritt auf, er beruhigt das Volk. Und es ist eine sehr diplomatische Rede, die wir hier hören. Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, lesen wir in Vers 35, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Nicht unklug für die weltliche Obrigkeit. Sie stellt sich, mindestens formal, auf die Seite des Volksglaubens. Sie signalisiert damit: Wir teilen eure Besorgnis. Und es wirkt auf das Volk besänftigend, wenn die Obrigkeit, und man muss hier den symbolischen Wert dieser Handlung sehen, wenn die Obrigkeit sich zu religiösen Überzeugungen bekennt, die eben das Volk teilt. Das hat einen hohen Effekt, einen hohen Solidarisierungseffekt. Inwieweit die Stadtschreiber tatsächlich dieses glaubten, das sei dahingestellt. Das politische Mandat des Stadtschreibers ist aber, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und er ruft zur Besonnenheit auf und er reklamiert die geltende Rechtsordnung. Für den Fall also, dass in irgendeiner Form Unrecht geschehen sein sollte. Wenn also Demetrius und sein Handwerk und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Paulus wollte wohl seine Position verantworten, aber er wird zurückgehalten. Die Gefahr für sein Leben war zu groß. Denn bekanntlich ist der Mob, wenn er einmal entfesselt ist, nicht kleinlich. Paulus hätte den Aufruhr mit seiner Anwesenheit nur verschlimmert. Er hätte ihn auf sich selbst zugespitzt. Und das wird vermieden. Und Gaius und Aristarchus sind unschuldig. Und darum läuft der Aufruhr ins Leere. So ist es manchmal weiser, ich weiß jetzt, was ich sage, so ist es manchmal weiser, nicht an solchen Ereignissen teilzunehmen. Es ist dies keine Verleugnung Christi, kein Ungehorsam gegenüber seinem Wort, sondern eigentlich nur ganz normale menschliche Weisheit, die deswegen noch nicht ungeistlich ist, weil sie nur menschlich ist. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Das darf ich zu Ihrem Trost sagen. Ich kürze deswegen etwas und werde dabei jene Gelegenheit ausschneiden, bei der Paulus auch einmal lange geredet hat, nämlich in Troas, wo er einen ganzen Abend und dann die ganze anschließende Nacht hindurch geredet hat. Und da trat eben jedes Ereignis ein, dass ein Jüngling Eutyches im Fenster saß und schlief. Sie merken, Kirchenschlaf ist kein Novum. Er fiel dann aus dem Fenster und er wurde tot aufgehoben, heißt es. Und Paulus legt sich über ihn und stellt fest, es ist noch Leben in ihm. Dieses Problem habe ich nicht lösen können. Ich weiß nicht, ob er wirklich tot war oder ob er nicht doch lebendig war. Ich schneide das einfach aus. Komme damit zum zweiten Teil, und zwar zu Punkt 2.3. 2.1, den Aufbruch nach Makedonien, überfliegen wir. Das ist auch nicht so umfangreich. Dann 2.2 in Troas lasse ich ebenfalls aus. Erwähnen will ich aber, dass es für die Gemeinde in Troas durchaus nicht langweilig war, eine ganze Nacht dem Paulus zuzuhören. Beim Nachdenken über diesen Sachverhalt muss vieles mir doch auf, dass hier die natürlichen Bedürfnisse von Schlaf und Müdigkeit einmal zurückgestellt wurden, sowohl bei dem Apostel als auch bei der Gemeinde, einfach wohl, weil es die Situation erforderte. Paulus wollte Evangelium rüberbringen, die Gemeinde aufbauen, in ihrem Glauben fit machen, so dass sie eigenständig weiterleben und weitergehen konnte. Zumal sich abzeichnete, dass Paulus nicht wieder dorthin zurückkehren würde. Und damit komme ich zu dem Punkt 2.3. Paulus hatte zunächst von Ephesus aus eine Reise nach Makedonien gemacht, war dort 3 Monate lang gewesen, vermutlich längere Zeit in Korinth, und kehrt nun wieder zurück. Und nun bestellt er die Ältesten von Ephesus zu sich. Er reist nicht nach Ephesus selbst, sondern landet in Milet, ein wenig südlich von Ephesus. Und wenn Sie mal einen originalen Rest von Milet sehen wollen, dann müssen Sie mal nach Berlin ins Pergamonmuseum. Dort haben Sie das Markttor von Milet original. Und vielleicht ist Paulus durch dieses Tor gegangen. Es wird nicht berichtet, aber es ist möglich. Er bestellt die Ältesten von Ephesus nach Milet. Und in dem, was er ihnen dort in Milet sagt, sehen wir Paulus als Pastor, als Hirte, der sich um seine Gemeinde sorgt. Ich darf diese Rede des Apostels gliedern in 4 Teile, die unterschiedlich lang sind. Zunächst der Rückblick und der persönliche Ausblick. Hier beziehe ich mich auf die Verse 17 bis 27. Apostelgeschichte 20, Verse 17 bis 27. Hier eine erste Beobachtung. Paulus erinnert die Ältesten in Milet daran, wie er sagt, Vers 19, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Der Dienst des Apostels war gekennzeichnet von der Wertschätzung seiner Hörer. Ihr Heil, ihre endliche Errettung hatte er vor Augen. Und sie, die Errettung seiner Hörer, suchte er mit allen sinnvollen Mitteln zu erreichen. Ein Zeichen solcher Wertschätzung ist die Demut. Ein Mensch, der demütig ist, missioniert nicht, um zu herrschen, um sein Gebiet auszudehnen, um Macht über Menschen zu bekommen. Er benimmt sich nicht wie ein Platzhirsch, der über seine Hörer verfügen möchte, sondern Demut ordnet sich dem Nächsten unter, wiederum nicht in serviler Unterwürfigkeit, aber so, dass der Nächste merkt, er will mein Bestes. Das ist das Kennzeichen echter Liebe. Paulus hat an die Korinther geschrieben, Kapitel 13, Vers 5, die Liebe sucht nicht das Ihre. Und er schreibt an anderer Stelle an Timotheus, Paulus schreibt kritisch von einigen seiner Mitarbeiter, sie suchen alle das Ihre. Aber eben, rechte Liebe sucht das, was des anderen ist. Ja, mehr noch, sucht den anderen. Im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 12, Vers 14, schreibt Paulus, ich suche nicht das Eure, sondern euch. Merken Sie, was die Einstellung des Apostels ist. Er will den Menschen gewinnen. Nicht in dem Sinne, dass er über ihn herrscht, sondern dass dieser andere Christus erkennt. Wenn Paulus hier seine Tränen erwähnt, dann spiegeln auch diese Tränen die Wertschätzung wider. Tränen fließen dann, wenn einem etwas Wertvolles genommen wird. Und so hat Paulus mit den persönlichen Rückschlägen bei den Gemeindegliedern ebenso mitgelitten, wie bei den Verfolgungen, die die Gemeinde als Ganze betrafen. Er hat mit der Gemeinde gelitten. Und er hat Anteil genommen an den Einzelnen und ihrem Ergehen. Und wenn sie dann in Sünde fielen oder wenn sie in Unkenntnis Christi sich falsch verhielten, dann hat er darüber auch Tränen vergossen, geweint, weil ihm etwas Wertvolles fehlte oder etwas Wertvolles genommen wurde. Dass er sich durch den Widerstand der Juden, der ja geradezu notorisch erkennbar ist in der Missionsarbeit des Paulus, dass er sich durch den Widerstand der Juden nicht hat abschrecken lassen, spiegelt auch die Wertschätzung seiner Hörer wider. Sie, die Hörer, und ihre Errettung waren ihm so wertvoll, dass er auch unter persönlicher Bedrohung seinen Missionsdienst verrichtete. Auf der ersten Missionsreise wurde er gesteinigt. Man glaubte, er wäre tot. Nun, wenn uns das heute passieren würde, dann würden wir erstmal in ein Krankenhaus gehen und uns mehrere Tage dort beobachten lassen und röntgen lassen, ob die Schädeldecke noch in Ordnung ist. Der Apostel Paulus geht zurück in die Stadt und setzt seine Missionsreise fort. So hat er die Nachstellungen der Feinde des Evangeliums überwunden. Und so konnten die Ältesten sehen, wie Paulus sich ernstlich und ehrlich um die Gemeinde gemüht hat. Das ist immer eine Frage an alle, die das Evangelium verkündigen. Und ich rede jetzt mal an uns, die wir im Dienst des Wortes stehen oder uns darauf vorbereiten oder in irgendeiner Form mit der Verkündigung in der Gemeinschaft oder Gemeinde zu tun haben. Welche Motive leiten uns in der Begegnung mit der Gemeinde? Dabei ist es nicht meine Absicht, uns zu sagen, strengen wir uns an. Schauen wir, dass wir möglichst demütig in Erscheinung treten. Sondern werden wir nüchtern und überlegen wir, um was es geht. Was ist das Ziel unserer Arbeit? Ganz sicher nicht unsere persönliche Profilierung, dass wir Macht gewinnen. Wer als Prediger Macht sucht, wer meint, eine Versammlung unter 30 Leuten sei unter seiner Würde und nur Terminanfragen annimmt, wenn diese Mindestzahl an Zuhörern erreicht ist oder gesichert ist, lässt erkennen, dass er eigentlich sich selbst und seine Macht höher einschätzt. Haben wir auch einmal den Mut, vielleicht 160 Kilometer zu fahren, um 3 Menschen zu dienen? Ohne Frage kann es auch nicht darum gehen, dass wir in unserem Dienst reich werden. Das, was der Christen ist, das Eure, wie Paulus sagt, zu suchen. Die Versuchung ist ganz klar da. Wir sind Menschen und wir haben alle die Tendenz in uns, von dem, was wir arbeiten, zu leben und hier möglichst effizient zu wirtschaften. Bedenken wir werden auch diese Ader nicht überwinden, indem wir sagen, das darf nicht sein, sondern indem wir wieder nüchtern werden und uns fragen, um was geht es? Was hat Priorität? Wem dienen wir? Und von wem erhalten wir Lohn? Vom Herrn oder von den Menschen? Und hier ist Paulus ein Mensch, der uns zeigt, wie er seinen Lohn allein bei dem Herrn sucht. Wir sehen also, wie Paulus in großer Lauterkeit seinen Dienst getan hat. Er stellt das in seinem Brief an die Korinther auch immer wieder heraus. Er geht nicht mit falscher Heimlichkeit um. Den Korinthern hat er mit eisernen Buchstaben die Dinge vorgeführt. Ich habe nichts von euch begehrt. Ich bin euch nicht zur Last gefallen. Und macht damit deutlich, ich habe wirklich euch gesucht. Damit komme ich zu einem nächsten Punkt in dem Rückblick und persönlichen Ausblick. Paulus erwähnt, ich habe euch nichts, Vers 20, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe Juden und Griechen bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Kurz ein Statement zu dieser Unterscheidung öffentlich und in den Häusern. Das heißt doch, dass Paulus in allen Dimensionen des Lebens die Epheser angesprochen hat. Christentum ist keine Privatreligion, wie uns seit der Aufklärung nahegelegt wird. Christlicher Glaube ist nicht bloß Sache des frommen Herzens, Sache des stillen Kämmerleins, Sache der Wohnstube, sondern christlicher Glaube ist auch Sache der Öffentlichkeit. Ich hatte das ja in dem ersten Teil, als es um die Bücherverbrennung ging, schon einmal angedeutet. Und so hat Paulus sich auch nicht gescheut, auf dem Marktplatz oder in öffentlichen Gebäuden, wir wissen nichts Näheres, aber eben doch so, dass es die Welt sah, das Evangelium zu predigen. Nun hat Paulus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ist ein weiteres Kennzeichen seiner Arbeit in Ephesus. Er war 3 Jahre lang dort und damit war der äußere zeitliche Rahmen gegeben, wirklich alles zu sagen. Dann aber achtete er auch darauf, dass er alles, was Gott offenbart hatte, in seiner Botschaft brachte. Erwählung vor Grundlegung der Welt. Die Offenbarung Gottes im alten Bund, die das Kommen Christi vorbereitet. Die Gesetzgebung vom Sinai, die Aufgabe des Gesetzes, dann die Fleischwerdung Christi, sein Leiden, sein Sterben, seine leibhaftige Auferstehung und natürlich auch seine Erhöhung, seine Wiederkunft und das Gericht Himmel und Hölle und selbstverständlich auch Rechtfertigung und Heiligung. Er lehrte diese Menschen, die vorher mit Zauberformeln das Okkulte, die bösen Geister beschworen hatten, nunmehr zu beten. Nicht auf Formeln und Worte zu vertrauen, dass sie wirkten, sondern eben zu beten, mit Gott zu sprechen, einen persönlichen Umgang mit dem lebendigen Gott zu haben. Das war etwas Neues für sie. Und er zeigte ihnen, wie sie als Christen leben sollten. Ein Leben in der Liebe. Ein Leben in der Demut und der gegenseitigen Wertschätzung, ein Leben in der Reinheit, der Heiligung. Er zeigte ihnen auch, dass die Christen keine Gemeinschaft haben sollten mit den gottlosen Werken der Finsternis, mit dem Heidentum, dem Artemiskult. Es kann nicht sein, dass ein Christ an dem Kult der Artemis teilnimmt, um dann am Tisch des Herrn teilzunehmen. Das geht nicht. Eine solche Vermischung ist nicht statthaft. Paulus hat mit Sicherheit auch viele Fragen beantwortet, Seelsorge, persönliche Seelsorge geübt, Menschen die Vergebung in Christus zugesprochen. All das kennzeichnete seinen Dienst. Tag und Nacht hat er hier den Heiligen in Ephesus gedient. Auch mit Erinnerung daran stellt Paulus heraus, welchen Wert sein Dienst in Ephesus hatte. Und nun richtet er seinen Blick nach vorn. Aber menschlich gesehen sind es keine Lichtblicke, die er sieht. Er kehrt zurück nach Jerusalem in der Erwartung, verfolgt und gefangen genommen zu werden. Und nun, sagt er, siehe, durch den Geist gebunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnet, nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Durch die Prophetie, die urchristliche Prophetie, in der damaligen Gemeinde erfuhr Paulus, dass ihn in Jerusalem Gefangenschaft erwarten würde. Gleichwohl reiste er nach Jerusalem, wie er sagt, durch den Geist gebunden. Das heißt, dass er keine andere Perspektive hatte, als nach Jerusalem zu reisen. Er hatte in Makedonien und Achaia eine Geldsammlung durchgeführt für die Gemeinde in Jerusalem, mit der er nun die Verantwortung übernahm, dass sie auch in Jerusalem ankam. Er hatte sie angesetzt, er hatte sie durchgeführt. Die Gläubigen dort haben das Geld ihm zur Verfügung gestellt für die Heiligen in Jerusalem. Und nun möchte er der Gemeinde in Jerusalem um Christi willen dienen. Möglicherweise auch, um zu zeigen, dass ihm an der Verbindung mit Jerusalem gelegen ist. Darum fährt er dorthin. Ich werde nachher noch etwas mehr dazu sagen. Eben, es dürfte vor allem sein Motiv gewesen sein, auch Israel, in welcher Form auch immer, das Evangelium zu verkündigen. Dann geht Paulus in der Gewissheit, dass es kein Wiedersehen gibt. Was der Rede ein besonders persönliches und bedeutungsschweres Gewicht gibt, ist die Aussage, dass seine Kinder im Glauben ihn nicht mehr von Angesicht wiedersehen werden. Und dann fährt er fort, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Mit diesem Satz lässt er uns einen Blick tun in die Bewertung seines Lebens. Er hält es für nichtig, nicht der Rede wert, weil es hinter dem großen Auftrag zurücktreten muss, das Evangelium zu bezeugen. Und er mit dieser Tätigkeit, der Verkündigung des Evangeliums, seinen Lauf, seine ihm von Gott bestimmte Zeit erreicht. Noch ein weiteres unter diesem Unterpunkt. Das Verhältnis des Apostels zu Gott ist rein. Er hat ihm und seinen Hörern gegenüber seine Schuldigkeit, seine Bringschuld, seine apostolische Verpflichtung, seine apostolische Pflicht getan. Die Rede gipfelt also darin, dass der Apostel sein Verhältnis zur Gemeinde in diesem Licht Gottes sieht. Er hat alles gesagt. Er hat seine Bringschuld erfüllt. So kann er guten Gewissens von den Ephesern Abschied nehmen. Wenn jemand verloren geht, dann ist es nicht Schuld des Apostels. Nun aber bezieht er sich auf die Ältesten. Er spricht sie an. Punkt 232, die Ermahnung an die Ältesten, Vers 28 bis 30. In diesem zweiten Teil seiner Rede gibt Paulus eine Reihe von Ermahnungen, die das Amt der Ältesten betreffen. Ein erstes: Habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Er richtet hier seine Aufmerksamkeit auf die Ältesten, auf die Ältesten der Gemeinde. In der Gemeinde hat sie der Heilige Geist zu Hirten, im Griechischen heißt es hier Episkopoi, deswegen übersetzt Luther auch Bischöfe, zu Bischöfen eingesetzt. Nun, das ist so geschehen, dass der Apostel Paulus die Gabe bei einigen der Ältesten, bei einigen der Gemeindeglieder erkannten, Verantwortung zu übernehmen, auch die Gabe zu lehren. Und dann hat er sie bestimmt, dann hat Paulus verfügt, du sollst Ältester sein, und hat sie vermutlich durch Handauflegung in dieses Amt eingesetzt. Und auch heißt es hier, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen. Ganz menschlich geht es beim Heiligen Geist zu. Es war das Werk des Geistes, was Paulus tat, als er Älteste einsetzte. Wir müssen nicht so geistlich sein, zu meinen, Älteste müssten vom Himmel fallen. Sie kommen aus der Gemeinde. Man erkennt in der Gemeinde die Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Die Gabe zu lehren, die Gabe Seelsorge zu üben, die Gabe zu predigen oder was immer es sei. Und dann werden sie mit Verantwortung betraut. Und die zum Zeichen ihrer Autorität in der Gemeinde werden ihnen die Hände aufgelegt. Und damit wird der Gemeinde und der Welt und den Ältesten selbst signalisiert, wer Autorität hat, in der Gemeinde zu reden. Was gilt nun? Was bedeutet das nun für die Ältesten? Habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde. Sie sollen als Hirten wachen. Und sie sollen Acht haben, sowohl auf sich selbst als auch auf die Schafe, die Gemeinde. Auf sich selbst Acht geben sollen sie, weil sie fehlbare Menschen sind, weil sie irren können, ja, weil sie Sünder sind und in Sünde fallen können. Und darum ist dieser Selbstcheck immer wieder notwendig. Es gibt ja heute in der Computerwelt die Autotests oder Self-Check oder wie man das nennt. Mein Sohn redet öfters mal davon, er weiß das besser als ich. Da testet der Computer sich selbst. Nun, Sie merken, was in der Technik recht ist, das ist bei den Menschen mehr als billig. Denn wir Menschen, die wir so wankelmütig sind und fehlbar sind, müssen immer wieder auf uns Acht haben. Man muss sich bei einem solchen Selbstcheck immer wieder die Frage stellen, mit welchen Motiven leite ich die Gemeinde? Ist es die Lust an der Macht? Oder ist es die Berufung, die ich durch den Heiligen Geist habe? Was will ich eigentlich? Welche Ziele verfolge ich? Auch sollte man immer wieder mal kritisch Distanz nehmen von sich und fragen, ist das, was ich tue, eigentlich das Richtige? Nützt das der Gemeinde? Baut das die Gemeinde auf? Zu einem Selbstcheck gehört auch, dass man sich kritisch fragt, wie verhalte ich mich? Ist das auch recht, was ich jetzt tue? Bin ich so, wie ich lebe, ein Vorbild? Können andere an mir sehen, was die Kraft des Evangeliums vermag? Und immer wieder die Frage, irre ich vielleicht in meiner Lehre, in meinen ethischen Ansichten, in meinen Programmen? Der Bischof sollte in der Lage sein, diese Fragen immer wieder selbstkritisch zu stellen und sich nicht von einem blinden Fanatismus oder aus lauter Betriebsblindheit solchen Fragen zu entziehen oder gar vor ihnen fliehen. Natürlich soll der Bischof sich immer wieder im Licht des Wortes Gottes fragen, nicht im Sinne irgendeiner anderen selbstkritischen Ordnung, sondern fragen, stehe ich im Einklang mit dem Herrn, mit seinem Wort. Auf die Gemeinde sollen die Bischöfe achten, weil die Gemeinde von innen und außen bedroht wird. Ein wesentliches Motiv der Bedrohung ist, dass Menschen Macht ausüben wollen. Ich habe das schon mehrmals erwähnt in meinem Vortrag heute. Einmal im Zusammenhang der Zauberei. Zauberei verspricht Macht über unsichtbare Kräfte. Aber auch, dass der Gedanke, Macht zu haben über Menschen, indem man sie anredet. Und eine Gemeinde ist ein hervorragender Tummelplatz für machtlüsterne Menschen. Eine Versammlung von Menschen ist eine Einladung an solche, die Macht ausüben wollen, nun ans Mikrofon zu treten, nun zu sagen, was Sache ist, so dass Menschen, viele Menschen vom Wort eines Menschen beeinflusst werden. Deswegen das Interesse der Verführung, in Gemeinden, in organisierte Verbände, in Institutionen hineinzukommen und so die vorhandenen Strukturen zu unterwandern. Es entspricht zutiefst dem menschlichen Wesen, Einfluss und Geltung haben zu wollen. Der Mensch gefällt sich darin, etwas in Bewegung setzen zu können. Und eben eine Gemeinde ist lenkbar. Als ich das mir überlegte, dann sah ich mich selbst hier stehen und dachte so, da stehst du. Wer bist du denn eigentlich? Mehrere zig Leute hören auf dich. Alle sitzen still da und hören andächtig zu und wollen wissen, was du zu sagen hast. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen, zu merken, was für eine Verantwortung auf dem Lehrer in der Gemeinde ruht. Er als Einziger redet. In unserem Fall sind es drei. Gut, schön, prima, dass es so ist. und umso mehr, als wir eins sind im Wort und einander in einer feinen Weise ergänzen, was vielleicht Ihnen ein Grund zur Gewissheit sein mag. Aber es ist doch so. Und die Versuchung, ein solches Forum auszunutzen, um Macht auszuüben, ist doch sehr groß. Eine Gemeinde, die still da sitzt und hört, ist wie ein gepflügtes Ackerfeld. Da kann man säen. Kraut, Getreide, aber auch Unkraut, Dornen und Disteln. Auf die Gemeinde sollen Sie also achten, weil die Gemeinde bedroht ist. Eine Gemeinde ist lenkbar, sie kommt zusammen. Und was sie dann hört, beeinflusst sie, ob die Gemeinde es will oder nicht. Und darum ist es außerordentlich wichtig, wer in der Gemeinde redet und reden darf. Darauf müssen die Ältesten achten. Von außen, sagt Paulus, werden reißende Wölfe kommen. Reißende Wölfe sind Menschen, die über die Gemeinde herrschen wollen, die bei ihr Beute machen wollen und die sie dadurch zerstören. Sie kommen von außen, vielleicht als Wanderprediger oder Pastoren einer entfernten Gemeinde. Man gibt ihnen Kredit und sie dürfen reden. Aber ihre Rede ist nicht dem Evangelium gemäß. Sie rufen nicht zum Glauben an Christus, sondern haben andere Ziele. Freilich sind diese Ziele fromm. Sie klingen formal biblisch, aber sie sind nicht dem Glauben gemäß. Stellen wir uns einmal vor, was Paulus erlebte. Er war auf der ersten Missionsreise gewesen, hatte Gemeinden gegründet, kaum war er weg, kamen Judaisierer, Judaisten. Leute, die wahrscheinlich Christen waren, aber Eiferer für das mosaische Gesetz und versuchte nun, die heidenchristlichen Gemeinden unter das Joch des mosaischen Gesetzes zu bringen. Und Paulus geht sehr energisch gegenüber diesen Leuten ins Gericht. Er beschwört die Galater. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, Christus nicht zu folgen? Sie merken etwas von der Bedrohung, die der Apostel hier sieht. Diese judaisierende Beeinflussung der Gemeinde kam sicherlich nicht mit platonischer Philosophie daher. Oder mit irgendeiner anderen griechischen Weisheit, sondern eben mit Bibel, mit Wort Gottes. Und doch verkehrte sie das Wort Gottes. Merken Sie etwas von der Problematik, die sich hier auftut? Und ich bin sicher, dass die Gemeinde nicht immer den Durchblick hat, solche Verführung zu sehen, zu verstehen, eben weil sie sich nach außen hin so bibeltreu ausgibt. So sieht der Apostel diese Bedrohung der Gemeinde von außen. Gegenüber solchen Menschen haben die Ältesten die Aufgabe, ihnen zu wehren und sie von der Kanzel und gegebenenfalls auch aus der Gemeinde zu entfernen. Von innen kommen Irrlehrer. Auch davon spricht Paulus sehr anschaulich. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Was Paulus hier prophetisch redet, erweckt wenig Optimismus im Blick auf die Gemeinde. Im Gegenteil, es ist ein sehr pessimistisches Bild von der Zukunft dieser jungen Kirche. Aber es ist zutiefst realistisch. Nur wenige Jahrzehnte später schreibt der Herr durch den Apostel Johannes in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus: Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Offensichtlich haben die Ältesten diese Ermahnung des Paulus gehört, haben Acht gehabt auf falsche Lehrer, haben sie geprüft. Jesus bescheinigt es ihnen hier. Aber die Verführung setzt dann an einem anderen Punkt an. Jesus kritisiert bei den Ephesern in der Offenbarung 2, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ich gehe darauf nicht weiter ein. Ich will nur signalisieren, wie subtil die Verführung sein kann. Paulus baut hier ein Achtungssignal auf und der Teufel umschifft dieses Achtungssignal und kommt auf einer anderen Weise in die Gemeinde hinein. Wir sehen heute, wie sich das, was Paulus vorausgesagt hat, in der Kirchengeschichte tausendfach bewahrheitet hat und sich vor unseren Augen bewahrheitet. Auch im erweckten Pietismus, aus dem erweckten Pietismus erwachsen heute die seltsamsten Blüten. Und wenn ich Ihnen ein Kriterium nennen darf, um die Beschaffenheit dieser Blüten beurteilen zu können, dann dieses. Führen diese Lehren zum Glauben an das Evangelium. Führen sie zum Glauben an den gekreuzigten Christus. Oder haben sie irgendeine Form der Werk- oder Erlebnisfrömmigkeit zum Gegenstand oder Inhalt? Das ist heute eine wesentliche und diakritische Frage, die wir stellen müssen. Gerade der Sünde und der Verführbarkeit der Menschen wegen sind Hirten in der Gemeinde nötig. Hirte sein bedeutet darum praktisch, dass die Aufgabe des Weidens und Versorgens der Gemeinde, das ja eine schöne Aufgabe ist, immer wieder damit verbunden ist, sich mit Irrlehre und Sünde auseinandersetzen zu müssen und diesen zu widerstehen. Das ist eine sehr beschwerliche Aufgabe. Nun spricht Paulus noch einmal von sich und seinem Beispiel. Er verweist auf seinen Einsatz in der Gemeinde, spricht von seiner Ernsthaftigkeit im Ermahnen. 3 Jahre lang hat er um die Gemeinde gekämpft, dass sie das Evangelium verstand, dass die Christen Christus erkannten und in ihm gegründet wurden. Er hatte keine Opfer an Schlaf und Zeit gescheut. So sehr hat er seine Hörer, seine Kinder im Glauben und die Gemeinde geliebt. Selbstlos hat er ihr gedient. So verdeutlicht diese Selbstlosigkeit Paulus, dass er wirklich um der Menschen willen da war und nicht für seine eigene Wohlfahrt. Er hat mit seiner Hände Arbeit als Zeltmacher bei Prisca und Aquila seinen Lebensunterhalt verdient, sodass er niemandem zur Last fiel. Nun, das ist kein asketisches Ideal, so dass wir es einfach kopieren müssten, sondern es ist Ausdruck der Wertschätzung der Epheser. Er wollte nicht ihr Geld, sondern sie selbst. Die Ältesten haben das verstanden. Und dann kommt der Abschied, Vers 36 bis 38. Als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Das ist eine sehr eindrucksvolle Begebenheit. Da ist der Apostel wohl mit den Ältesten am Strand dort vor Milet, kniet mit ihnen dort im Sand nieder und befiehlt diese Ältesten der gnädigen Obhut Gottes. Und das ist sinnvoll. Was könnte der Apostel sonst noch tun? Seine Zeit in Ephesus ist nun zu Ende. Und dann der persönliche Abschied, geprägt von der Gewissheit, dass der Mann, dem die Epheser ihr ewiges Leben verdanken, nun nicht mehr wiederkommen wird. Man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Da hat der Herr diesen Apostel nach Ephesus gesandt, und das Licht ging auf, das Licht des Evangeliums leuchtete auf inmitten dieser Finsternis. Aus der Unfruchtbarkeit, der Sittenlosigkeit und Hoffnungslosigkeit des Heidentums kommen Menschen zum Glauben. Ein Licht geht auf. Und diese Menschen bekommen eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und Paulus darf Knecht Christi sein, dieses zu tun. Den Menschen das Evangelium zu bringen. Das ist ganz menschlich, ganz geschöpflich, ganz diesseitig, so möchte man sagen, dass hier die Ältesten erkennen, der Mann, den uns Gott geschickt hat, der ist es nun, der von uns geht. Und kein Wunder, wenn da Tränen fließen. Wir sehen hier Paulus als Mensch, wie er sich um Menschen kümmern konnte und Menschen ihn liebten, die er geliebt hat. Es folgt dann die Weiterreise und ich darf damit zum Schluss kommen. Sie geleiteten ihn aufs Schiff, sie segeln weiter, passieren die Inseln Kos und Rhodos und legen in Patara an. Diese Stadt liegt in der südwestlichen Ecke Kleinasiens. Dort steigen sie in ein Schiff um, das nach Phönizien fuhr, also in Richtung Tyros. Sie passieren Zypern auf der Südseite und laufen in Tyros ein. 7 Tage verbringen sie dort bei den Christen. In einem anderen Schiff gelangen sie dann in das nur wenige Kilometer südlich gelegene Ptolemais. Und dann wohl auf dem Landweg nach Caesarea. Dort wohnte Philippus, der Diakon, einer von den 7 Diakonen der Urgemeinde. Und bei ihm bleiben sie ebenfalls mehrere Tage im Haus. Dorthin kommt von Judäa herab Agabus. Und auch durch ihn, neben vielen anderen, sagte der Heilige Geist dem Paulus voraus, dass er in Jerusalem gefangen genommen werden würde. Aber wie reagiert Paulus darauf? Er antwortete: Was macht ihr, dass ihr weinet und brecht mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Auch das ist nicht eine fleischliche Verherrlichung des Martyriums, wie wir sie 60 Jahre später bei Ignatius von Antiochien finden. Es ist keine Lebens- und Kampfesmüdigkeit. Paulus hat ja immer noch Pläne, die auch in Erfüllung gehen sollten. Er wollte ja noch nach Rom. Das Motiv, weshalb Paulus trotz aller Warnungen nach Jerusalem zog, war doch dies, was ich vorhin schon andeutete. Im Geist gebunden fahre ich hinauf nach Jerusalem. Er will der Gemeinde in Jerusalem dienen. Und in diesem Licht dürften wohl die großen Reden, in denen er sich dann später in Jerusalem und anderswo verantwortet, zu verstehen sein. Und wir erkennen, was Paulus nach Jerusalem treibt. Es ist die Liebe zu seinem Volk. Hatte er nicht nach Rom geschrieben, Kapitel 9, Römer 9, Verse 1 bis 3, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht. Hören Sie, was das heißt. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus geschieden zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Es war sein brennendstes Interesse als des Heidenapostels,